bin ich im Platz. Erlöste haben keine Angst, fürchten sich nicht, sie wissen, was kommt. Der Herr hat alles in seiner Hand. Und das ist das Schöne für mich dabei, hier zu wissen, die Welt wird erschüttert werden, das ist mein Thema. Aber ich bleibe ruhig. Ich brauche kein Baldrian, ich brauche keine Beruhigungspillen. Ich weiß, mein Erlöser lebt sicher in Jesu Armen, sicher an seiner Seite. Das ist, was mich stark macht. Mitten im Sturm, mitten im Auge des Orkans, kann ich ganz ruhig sein. Dann frage ich manchmal, warum regen sich die Leute so auf? Warum hetzen sie? Warum sind sie unruhig? Ich weiß, mein Erlöser lebt. Mein Erlöser ist bei mir. Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. So, das wird das Thema sein. Lass dich nicht durch diese ganzen Gerichtsbotschaften, die auch über diese Erde kommen. Alles wird verfallen, zerbrechen, eingehen, verwelken, veralten. Ja, für sich verändern, aber einer bleibt, Jesus Christus, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Lade ich ganz herzlich ein für Freitag, da werde ich noch über die Endzeitstürme sprechen. Jesus Christus ist der Herr auch über die Stürme. Nicht nur was draußen in der Politik, in der Welt, in der Wirtschaft geschieht, sondern auch der Herr über unser Leben. Er gebietet den Stürmen, Wind, schweig, sei still. Und dann am Samstag habe ich noch ein gutes Wort. Jesus ist der wahre Herr. Alle Knie müssen sich vor ihm beugen und alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist. Halleluja. Am Sonntag werden wir über die Güte Gottes sprechen. Ich werde den Psalm 23 nur ein Part aus dem Psalm 23 betrachten. Mir wird nichts mangeln und dann Gutes und Barmherzigkeit wird folgen mein Leben lang. Gutes und Barmherzigkeit, die wird folgen mein Leben lang. Die Güte Gottes will uns nachfolgen, uns begleiten, uns ja einnehmen, bei uns sein Tag und Nacht. Die Güte Gottes, Gott ist ein guter Gott. Und wie das aussieht, wie das praktisch ist, das werde ich versuchen, durch die Gnade Gottes weiterzugeben. Die Welt wird erschüttert werden, also bleibe ruhig. Gott hat uns noch nicht aufgegeben. Ich habe hier die Nationalhymne von Polen genommen, die man seit 1918 als die Nationalhymne nimmt. Polen ist noch nicht verloren. So, die Welt ist noch nicht verloren. Christ ist geboren. Halleluja. Polen ist nicht verloren. Weißt du, du musst nicht in Panik geraten. Was wird aus dieser Welt? Gott ist nicht an dieser Welt groß interessiert, sondern an den Menschen in dieser Welt. An den Lebewesen, alles was lebt und Odem hat, lobe den Herrn, heißt es in meiner Bibel. Für uns gelten in der Endzeit ganz andere Gesetze. Du musst nicht in Panik geraten. Ich denke hier an die Geschichte des Volkes Gottes, als sie aus Ägypten herausgeführt worden sind. Da die ganzen Plagen über Ägypten, das haben die Kinder Israel gar nicht mitgemacht. Da sind sie bewahrt worden und der Würgeengel ging vorbei, verstehst du? Und auch wir, wenn wir Gott gehorchen, wir werden bewahrt werden vor der weltweiten Versuchung. Weißt du, wenn du an Jesus Christus glaubst und den Heiligen Geist hast, du bist geimpft. Du bist geimpft gegen Panik, du bist geimpft und dein Immunsystem ist stark. Du sagst, komme was da will, ich weiß, mein Erlöser lebt. Ich werde nicht untergehen. Der Herr wird mich halten, ich kann mich übers Wasser halten. Wir schaffen es mit Gottes Hilfe. Weißt du, da macht man nicht nur fromme Sprüche, wie unsere Politiker manchmal sagen, yes, we can oder wir schaffen das. Mit Gott schaffen wir das. Mit meinem Gott, sagt David, springe ich über die Mauern. Die Israeliten überlebten die 10 Plagen und Gott macht einen Unterschied, gerade bei den Israeliten, bei dem Volk Gottes, obwohl sie keine besonderen Leute waren. Das waren nur Nachkommen von Abraham, Isaac und Jakob. Und der Faktor, Gott hat den Unterschied bei ihnen gemacht. Und wenn du Kind Gottes bist, dann macht dieser Faktor Gott bei dir den Unterschied. Weißt du, Jesus kam uns zu erlösen. Nicht nur uns von Sünden zu erlösen, nein, sondern von dieser verfluchten Welt, von dem ganzen Fluch, von den ganzen Leiden, von dem ganzen Panik, von dem ganzen, ja, alles was Fluch war, hat er uns erlöst, die Welt. Weißt du, und das ist das Schöne dabei, zu wissen und an Christus zu glauben, wir sind erlöst. Mein Erlöser lebt und er ist der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt und er macht dann die Lichter aus und dann sagt, mein Kind, es geht weiter. Ich habe für Sonntag ganz gute Gedanken und ich möchte dich da schon einladen, weißt, wann geht's mit uns weiter? Was passiert mit uns? Was ist als nächstes? Und ich ermutige dich, die Erlösung naht sich. Wenn das alles geschieht, wenn du Panik bekommst und erhebe dein Haupt. Die Bibel sagt, deine Erlösung oder unsere Erlösung naht sich. Von was hat uns der Herr erlöst? Von falschen Vorstellungen, von ungeistlichen und ungöttlichen. Er hat uns erlöst von allem, was uns kaputt macht, was uns zerstört, was uns ruinieren möchte. Im letzten Moment greift er ein und schnappt dich weg. Fantastisch, fantastisch. Du wirst plötzlich verschwinden. Denn zwei werden dann auf dem Bett liegen, einer wird angenommen, der andere nicht. Zwei werden des Weges gehen und einer wird angenommen, der andere nicht. Zwei werden in der Mühle mahlen und einer wird angenommen und der andere nicht. Deshalb ist es so wichtig, dass wir dabei sind, wenn die Erlösung kommt. Erlösung ist ein Kampf. Der Teufel gibt nichts und niemand freiwillig ab. Das Negative kapituliert nicht freiwillig, das merken wir immer wieder. Das will nicht losgehen, das hilft mir, wir kämpfen und mühen uns ab. Aber Jesus ist Sieger. Zum Schluss unter dem Strich, dann kommt der Tod und der Tod ist besiegt durch den Herrn Jesus Christus. Das ist die Botschaft. Das hört man viel zu wenig. Wir denken, der Tod ist was Schreckliches. Nein, der Tod ist unsere Erlösung. Dann lasse ich meine Krankheit hier, meine Sorgen hier, meine Finanzen hier, meine ganzen Schwierigkeiten hier. Das bleibt alles hier und das nehme ich nicht mit nach drüben, sondern meine Freude am Herrn, das geht mit mir mit. Halleluja. Die Gott lieben, werden sein wie die Sonne. Das Lied werden wir nachher noch singen. Aber bevor die Erlösung kommt, ich sag dir die Wahrheit. Und ich muss dir die Wahrheit sagen. Weißt du, du denkst, ich werde erlöst. Nein, bevor die Erlösung kommt, es wird dunkel, finster, Nacht, schwierig. Weißt du, da gibt es Erschütterungen, Erdbeben, Kriege und Kriegsgeschrei. Das haben wir diese Tage auch gehört. Und dann erst die Entrückung. Aber zuerst einmal diese 10 Plagen musste Israel mitsehen und miterleben. Und dann wurde Israel erst erlöst. Es ist so wie im Herbst. Im Herbst gibt es die Herbststürme. Also da bläst, was das Zeug hält, diese Winde. Da wird geblasen. Warum? Das trockene Laub, die trockenen Äste, die müssen alle abfallen und abgebrochen werden. Und deshalb auch diese ganzen Stürme in unserem Leben. Alles, was nichts ist, was nichts taugt, was nichts nützt, alles muss weggeblasen und weggefegt werden. Deshalb also diese Herbststürme, Lebensstürme, so in den letzten Tagen deines Lebens, also in deinem Alltag, wie auch immer ist. Und zuerst die Erschütterung. Wir werden erschüttert, wir werden enttäuscht, wir kriegen Angst und Panik, aber in dieser Situation fliehen wir zum Herrn und sagen, Herr, näher mein Gott zu dir, näher, Heiland, noch näher. Ich habe Angst, verstehst du? Die Angst und die Not bringt uns zum Herrn. Wenn du keine Not hast, dann lebst du Larifari, gehst deinen Weg. Die Gemeinde Jesu wird ganz stark erschüttert werden. Und Jesus sagt sogar, die Pforten der Hölle, die werden sich auftun und aufreißen, aber die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde, sagt Jesus, nicht überwältigen. Ich bin stärker als die Hölle. Ich bin größer als die Hölle. So, die Gläubigen werden durch Teufel erschreckt. Wie auch immer. Ich kann dir nur sagen, gerate nicht in Panik. Lass dich nicht erschüttern. Die Gemeinde wird erschüttert, die Kirche wird erschüttert, die Kirchen verweltlichen, die Gemeinden verkirchlichen. So, das ist so dieser Trend, was alles passiert. Alles geht nur ums Materielle, ums Irdische, ums Vergängliche. Aber wir erheben unser Haupt und unsere Erlösung naht sich. Satan begehrt euer, hat Jesus einmal gesagt. Und so wie es war am Anfang, so wird es auch am Ende der Zeit sein. Macht ihr also gar nichts vor, also jetzt am Ende, das wird wunderbar. Nein, es wird zuerst mal ganz schön patschig, ganz schön schwierig, ganz schön, weißt du, so wie die Geburt eines Menschen. Es ist ein Kampf, bis man raus ist, bis man das Licht der Welt erblickt hat, ist ein Kampf. Das sind die Wehen bei der Mutter und beim Kind natürlich auch. Der kleine Bengel, der muss kämpfen und muss ringen, bis es einfach das Licht der Welt erblickt. Und dann freuen sich alle und dann lachen sie alle. Und so ist auch im menschlichen Leben. Wir sind in einem Kampf, die Welt steckt voll in Geburtswehen drin. Deshalb vergleicht auch Jesus oft die Endzeit mit einer schwangeren Frau. Wie es da war oder wie es bei ihr ist, so wird es auch sein, wenn Jesus wiederkommt. Die Wehen, es kommt immer regelmäßiger, immer schneller. Erdbeben gab es schon immer. Aber so viel Erdbeben wie heute und so viel Menschen, die es heute betrifft, hat es noch nie gegeben. Die meisten Leute wohnen in den Städten und diese Städte oder Gegenden sind Erdbeben gefährdet und Tote. Weißt du, das manchmal in China war vor gar nicht so langer Zeit 800.000 Tote. Eine Stadt fast ausradiert und ausgelöscht. Also das ist schrecklich, was so passiert, gerade weil es alles verstädtert. Und die Gerichte Gottes werden über die Städte sein, wo die Leute alle zusammen sind, und die sind meistens am Wasser gebaut. Die großen Städte dieser Welt sind am Wasser gebaut. Wenn die Fluten steigen, das Meer braust, es wird Panik geben. Auch für geistliche Leute, die Gemeinde Jesu. Ich denke nur in Jerusalem, die Gemeinde, die freut sich, ach, es ist so herrlich, Petrus ist da, die Aposteln sind da, Zeichen und Wunder geschehen. Und dann kommt dieser Wüterich Saul von Tarsus, der macht die Gemeinde kaputt. Nur noch die Apostel blieben in Jerusalem zurück. Weißt du, von 5000 Leuten blieben nur noch 12 Leute übrig. Alle anderen sind verstreut worden, aber die, die sich überall verstreut haben im Land hin und her, die predigten vom Evangelium, das Evangelium von Jesus, und die Gemeinde Jesu wuchs weiter auf dem Land. Aber das ist ja Katastrophe, du musst vorstellen, von 5000 Leuten bleiben nur noch 12 Leutchen übrig, nur die Apostel, aus bestimmten Zweck. Aber Gottes Werk konnte nicht aufgehalten und verhindert werden. Auch wenn er die Hölle Hochkonjunktur hatte, Gottes Werk ging immer weiter. Dann erweckte der Herr dann den Saul von Tarsus, diesen Wüterich, erweckte der Herr, und der wurde der größte Missionar aller Zeiten. Verstehst du? So, Gott will die Starken zum Raube haben. Stör dich nicht, wenn da irgendwelche Leute sich da aufführen und sich benehmen wie unmöglich. Jesus sagt, in der Welt werdet ihr Angst haben. Jesus sagt, ihr werdet euch alle an mir ärgern sogar. Stell mal sowas vor, du wirst dich noch an Jesus ärgern. Die Aposteln, ihr werdet euch alle an mir ärgern. Die Versuchung und der Verrat hat die Jünger sehr stark erschüttert. Aber sie sind gewarnt worden. Und deshalb, wenn ich hier jetzt über dieses Thema predige, die Welt wird erschüttert werden, das ist auch eine Warnung. Denn Gott tut nichts, ohne vorher anzukündigen, zu predigen. Und Leute hören diese Predigten. Und ich bin erstaunt, wie viele Leute es hören. Wir sind manchmal entsetzt, aber ich bin froh eigentlich, dass die Leute entsetzt sind und erschrocken sind. Ich habe in Heilbronn einmal im Zelt gepredigt, und ja, ich habe nichts dabei gedacht. Ich zähle die Sünden der Leute so auf, was für Sünden so gibt. Und dann sage ich, auch hier unter uns werden bestimmt Leute sein, und unter uns sind Leute, die die und die und die Sünde haben. Und dann zeige nur auf so ganz vorübergehend mit jemandem Finger, da kriege ich eine Anzeige. Ich hätte ihn öffentlich blamiert. Ich hätte den, weißt du, alles, was seine Frau kam in meine Gottesdienste, alles, was seine Frau mir erzählt hat, das predige ich öffentlich in der Zeltmission. Und ich habe gesagt, mein Herr, ich kenne Sie gar nicht. Sie sind mal so zufällig einmal in meinem Zelt gewesen, und dann der Heilige Geist ist, was die Sünden offenbart. Aber Gott tut nichts, ohne vorher anzukündigen, zu sagen, was passiert. Und einfach, Gott will, dass wir umkehren und Buße tun und unser Leben ändern. Aber ihr werdet alle erschüttert sein, dass man gar nicht mehr schlafen kann. Muss vorstellen. Und man fragt sich, wie ist so etwas möglich? Ihr werdet euch alle an mir ärgern. Ihr habt so viel Wunder erlebt. Ihr habt so viel Herrlichkeiten erlebt. Ihr habt so viel Segnungen erlebt. Ihr habt sogar geschrien. Petrus war der Erste. Herr, hier das gut sein, lass uns Hütten bauen. Und jetzt, ihr werdet euch alle an mir ärgern. Erschütterung, Aufregung, Bestürzung und so weiter. Das ist normal. Du wirst enttäuscht sein von deinen Freunden, von deinen Brüdern und Schwestern. Wir werden erschüttert, auch in der Gemeinde. Das hätte ich von dem noch gar nicht gedacht und gar nicht vermutet. Plötzlich irgendwas platzt, geht hoch. Über etwas regst du dich auf, etwas bricht zusammen, etwas ist nicht mehr da. Die Welt wird erschüttert werden. Plötzlich platzen bei so vielen Menschen die Träume, die haben sich was vorgestellt, auch eine Erschütterung. Ich denke auch im Leben von Josef, diesem Patriarchen, verstehst du, einen großen Traum, du wirst König sein, du wirst groß rauskommen und so weiter. Was ist passiert? Der wurde in die Pfanne gehauen, in die Grube geworfen, verkauft nach Ägypten als Sklave, dann kam er noch ins Gefängnis. Also, du kannst dich fragen, wo sind denn deine Träume? Wo ist denn deine Vision? Verstehst du, du wirst glücklich sein, du wirst reich sein, du wirst alles haben. Nichts mehr da. In Amerika vor Jahren, da ist die große Kathedrale von Robert Schuller gewesen, diese Kristallkathedrale, Tower of Hope, also Turm der Hoffnung. Für 20 Millionen hat er Geld gesammelt von den armen Geschwistern und so weiter. Und dann so eine riesige Kathedrale aufgebaut, und plötzlich gehen die Konkurs. Müssen es verkaufen, und weißt, wer sie gekauft hat? Die katholische Kirche. Eine Pfingstgemeinde von einer katholischen Kirche aufgekauft. Robert Schuller. Verstehst du, überall erleben wir Erschütterungen. Auch hier bei uns in der Politik. Frau Merkel weiß auch nicht mehr weiter. Was soll man jetzt machen als nächstes? Wir schaffen das. Verstehst du, man kann gut sagen, wir schaffen das, solange es gut geht. Aber es geht nicht immer gut. Wir schaffen das, solange man jung ist. Versteht man? Weißt du, bis 40 weißt du nicht, was Krankheit groß ist. Aber dann ab 40 kommen die ganzen Zipperleins. Die ganzen Wehwehchen. Und wir haben viele alte Menschen in unserer Gesellschaft. Und es wird noch viel schlimmer werden. Das ist der Platz, meine ganze Hoffnung, meine ganzen Träume. Das, schon allein im kleinen Bereich ist der Mensch erschüttert. Meine Ehe, oh, wie habe ich mir das alles so vorgestellt? Und was ist dann draus geworden? Der Mann ist fremdgegangen, die Frau ist fremdgegangen, oder die Kinder sind dann abgehauen. Eigentlich, man hat seine ganze Hoffnung aufs Kind gesetzt, aber das Kind will mit den Eltern nichts mehr zu tun haben. Alles das Dinge, die einen erschüttern. Für was habe ich den Kindern die Welt gesetzt? Die Welt wird in so vielen Projekten und Hoffnungen und ja, Pläne die Hoffnung verlieren. Die Seifenblasen, die platzen. Es ist schön, so eine Seifenblase. Aber die platzt nach kurzer Zeit. Es gibt ein Lied von der Eleonore von Reuss. Ich bin durch die Welt gegangen und die Welt ist schön und groß. Ich habe die Menschen gesehen. Sie kommen früh und spät und sind happy. Und dann kommen sie beladen und belastet mit Sünden zurück. Verlebt. Zeitlang habe ich auf dem Breitscheidplatz missioniert. Und das war interessant. So viele Penner kamen, denen ich begegnet bin. Und die haben erzählt, ich war ein Geschäftsmann. Ich war das, ich war das, ich war das. Und jetzt, ich habe mein Haus verloren, alle Hoffnung verloren, meine Wohnung verloren. Träume zerplatzt. Die ganzen Leute, die irgendwo auf den Plätzen bei uns sich rumtreiben, sind arme Menschen. Gott liebt sie und Gott versteht sie. Versteht, aber alles voller zerplatzten Träume. Ich habe gehofft. Ich habe gehofft. Die Welt wird sprachlos sein. Wie bei der Tsunami-Katastrophe. Wie konnte das passieren? Und dann, ja, kannst warnen, so viel du willst. Aber die Katastrophen kommen. Oder wenn ich dann an Tschernobyl denke, wo der Sozialismus zerbrochen ist und dann die Kommunisten wollten nie was mit Gott zu tun haben. Aber als Tschernobyl war, als sie dieses Kraftwerk nicht mehr unter Kontrolle kriegten, Gott möge uns helfen. Verstehst du, da schlottern die Knie, da zittert man und ist verwirrt. Man hat Angst und es wird einem bange, wenn man dann sieht, wenn es da plötzlich auf einen zukommt. Und wir haben in der Bibel die Endzeitbeschreibung, Stürme werden kommen und die Leute werden auf den Bergen rennen, in den Bunker sich verkriechen und die werden sagen, Berg und Hügel fallt über uns und bedeckt uns, denn wir fürchten vor dem Zorn Gottes. Die Zähne, weißt du, bis ein Mensch mit den Zähnen knirscht, muss schon ganz dick herkommen. Verstehst? Und sie werden mit den Zähnen knirschen, steht in der Bibel. Weißt du, es wird keine Ermutigung geben. Die Menschen werden entmutigt und entmutigt. Eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Und die Welt wird voller Hiobsbotschaften sein. Sturm, Krisen, Gaus, Sondermeldungen, da ist kaum eine Sondermeldung abgearbeitet, da kommt schon die nächste Sondermeldung in Amerika, in Südamerika, in Afrika. Stell mal vor, was jetzt auf uns zukommt. Mehr als 20 Millionen wollen nach Europa kommen. Flüchtlinge. Vor allem aus Schwarzafrika. Weißt? Und es wird eine große Völkerwanderung geben. Europa ist schon mehrmals durch Völkerwanderung zugrunde gegangen. Die Römer durch die Westgoten und andere Kulturen, durch die Völkerwanderungen. Diese Dinge werden kommen. Wo soll das noch hinführen, wird man sich fragen. Nirgendwo. Nirgendwo. Weißt du, das wird uns zu Gott bringen. Dass wir merken, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Diese Dinge werden kommen. Aber ich sage dir auch eines, die Erlösung kommt auch. Der Teufel möchte dem lebendigen Gott keine gesunde Erde zurückgeben. Der Teufel will eine verbrannte Erde dem Herrn zurückgeben. Deshalb macht er alles fix und fertig und kaputt und zerstört alles, bevor er kapituliert. Da sprengt er sich wie die Terroristen selbst in die Luft. So ist der Teufel. Vernichtet alles. zerstört alles, stampft alles platt, ruiniert alles, dann kannst du, lieber Gott, jetzt kannst du die Welt haben, mach was du willst. Aber Gott wird durch den Herrn Jesus Christus die Welt wieder ordentlich machen. Und er wird die Erde reinigen von denen, die die Erde verderbten, steht in der Bibel. Erlösung. Das ist eure Erlösung in Nazi. Und Erlösung ist kein Spaziergang. Wenn jemand ertrinkt, ins Wasser fällt, weißt du, da musst du den hart anpacken. Und zu meiner Zeit, als ich noch Erste Hilfe gelernt habe, da musst du einen Genickschlag geben, sodass er bewusstlos wird, damit du ihn retten kannst. Und genau so wird es sein, wenn Gott uns rettet aus der ganzen Verderben dieser Welt. Kein Vergnügen. Erlösung ist kein Spielchen. Da wird es hart angepackt. Da kriegst du erstmal blaue Flecken und brichst dir die Rippen. Hauptsache, du wirst gerettet. Wer erlöst werden will, der muss alles dran geben, alles loslassen, alles verlieren. Erlösung. Weißt, die Welt wird erschüttert werden. Die Welt ist vor dem Untergang. Wir sitzen alle auf einem Vulkan. Das geht irgendwann schnell hoch oder kommt aus dem Kosmos irgendetwas. Ich denke nur an die Geschichte von Lot in Sodom. Da kommen die Engel und sagen, Lot, beeil dich, rette dich und renn so schnell du kannst und schau nicht zurück. Schau nicht zurück. Die Schwestern, genau das ist unsere Rettung. Steht vor der Tür. Der Herr hat die Türklinge in der Hand. Er wird kommen. Maranatha. Er wird kommen. Und wie ein Lot, du darfst nicht zurückschauen. Was du verloren hast, was du aufgibst, was du da lässt. Die arme Frau Lot, die schaut noch zurück. Meine Möbel, mein Schmuck, mein das. Alles bleibt in Sodom. Alles verschmelzt. Aber wir müssen lernen, loszulassen. Es geht auf das Ziel zu. Es bleibt einem nichts erspart. Das ist diese Erschütterung. Ich möchte ein Realist sein. Die meisten Menschen verstehen nicht, in welcher Zeit wir leben. Wir denken, wir haben noch 1000 Jahre Zeit. Das 1000-jährige Reich wird noch kommen. Und dann können wir uns noch so gemütlich machen und kampieren ein bisschen. Weißt du, viele blicken gar nicht durch, wie ernst und dramatisch die Lage ist. Die spielen. Und es wird alles verharmlost. Ach, ist gar nicht so schlimm, Bruder, aber du, das übertreibt es nur. Er liest aus der Bibel was raus, was gar nicht wahrscheinlich drinsteht. Aber die Bibel sagt, gedenke des Lots Weib. Gedenke. Plötzlich wurde die zur Salzsäule. Und wenn ich so die Christenheit angucke und anschaue, dann sehe ich so viel versteinerte Menschen, die das sind, die waren mal lebendig, die waren mal brennend im Geist, die waren mal in der Liebe, die waren mal im Dienst, im Werk des Herrn, aber die sind versteinert. Die Frau von Lot, die ist so weit mit ihrem Mann mitgetippelt und mitgelaufen, sie hat Opfer gebracht, aber sie hat es nicht geschafft, ihre Seele in Sicherheit zu bringen. Was nützt es, wenn, und daher sehe ich die Bibelstelle, zwei werden auf einem Weg sein, eine wird angenommen und der andere nicht. Und Lots Frau steht heute noch als Säule irgendwo in der Gegend von Sodom und Gomorra. Weißt du, wir können unsere Erlösung nicht auf die leichte Schulter nehmen. Der Herr kommt. Und er kommt schneller, als du denkst. Ich werde nie vergessen, ich predige auf dem Schlossplatz in Stuttgart und da steht so ein Spötter und lästert und sagt, das ist alles Quatsch, was du erzählst, alles Blödsinn, kannst deiner Oma erzählen und so weiter. Und ich sage, hör mal, in der Bibel steht, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Der Mensch ist gesetzt, einmal zu sterben. Aber er sagt, hört auch auf mit diesem Blödsinn. Und der ist weggelaufen, hat auf den Boden gespuckt und da quietscht plötzlich die Straßenbahn. Und alle Leute rennen dorthin und gucken, was da los ist. Genau der Mann ist zerquetscht worden. Der ist in seinem Wut, in seinem Zorn irgendwie, ist er in die Straßenbahn reingerast und wurde, ja, musste mit Notarzt weggefahren werden. Sogar ein Hubschrauber kam, um den abzuholen. Du siehst, Gott lässt sich nicht spotten. Das, was der Mensch sieht, das wird er ernten. Vielleicht war das seine letzte Chance hier. So, wie eins auf der Titanic. Die Leute nahmen das gar nicht so wichtig, die Warnungen. Und dann haben sie sogar diese Radar oder diese Geräte abgeschaltet. Die spielen ja nur. Oder als der dann gesendet wurde von Kalifornien, dann von diesem Nachbarschiff, das sogar in der Sichtweite war. Hört doch auf mit diesem Blödsinn. Wir feiern. Ist unsinkbar. Und was ist passiert? Nur ein Eisberg und über tausend Menschen ertrinken. Die Zeit ist sehr ernst. Wir sollten das Wichtigste für unsere Seele tun. Weißt du, Essen und Trinken ist wichtig. Glücklich zu sein ist auch wichtig. Das Leben genießen ist auch wichtig. Aber viel wichtiger ist unsere Seele. Was nützt es, wenn du alles hast und die Seele verkümmert? Und so wird auch die Stunde Gottes sein, für viele Menschen gar nicht dran gedacht. So schnell dahingerafft. Und es geht schneller, als du denkst, dieses Dahinraffen. Denk an die Titanic. Denk an andere Katastrophen und Krisen. Da sitzt du noch ganz gemütlich am Tisch und spielst Karten. Und dann plötzlich geht das Haus in die Luft, weil unten jemand Gas freigesetzt hat und dann einen Funken ausgelöst hat. Die Endzeit. Die Endzeit. Und deshalb, die Griechen, und auch in der Bibel steht es, nicht nur die Griechen, die kluge Menschen überall auf der Welt haben gesagt, Mensch, bedenke, dass du sterblich bist. Bedenke, dass du sterblich bist. Oder dass es schneller gehen kann, als du denkst. Und was ist dann? Es ist Gesetz der Menschen, einmal zu sterben. Und was ist dann? So, wir sind in der Endzeit, wir sind in der Finale, im Endspiel, mit dem ganzen Geschehen, Tagesgeschehen dieser Welt, wir sind im Endspiel. So, es geht ums Ganze. Alles oder nichts. Alles oder nichts. Und wer da meint, dass er stehe, der soll aufpassen, dass er nicht falle, verstehst du? Hochmut kommt vor dem Falle, lass uns immer demütig sein und bescheiden sein. Herr, bitte hilf mir, hilf mir, hilf mir, dass ich schaffe. Wer Jesus kennt, und da muss ich jetzt eine ganz große Wahrheit sagen, der hat keine Angst vor der Erschütterung der Endzeit. Wir haben so ein schönes Lied gesungen, fürchte dich nicht länger, sieh, ich bin bei dir. Rosen mögen welken, Blumen mögen verduften, ach, es kann alles vergehen. Fürchte dich nicht länger. Jesus ist bei dir. Und das musst du ganz genau wissen, dass er bei dir ist, dass er mit dir ist, dass du in seine Hände gezeichnet bist, dass dich niemand aus seiner Hand reißen kann. Du musst dich vor der großen Erschütterung nicht fürchten. Du wirst sie überleben mit Gottes Gnade und Gottes Hilfe. Gott wird dich durchbringen, auch im Alter. Weißt du, das wird alles knapp. Deine Altersrente, was du da bekommst, bekommst nur noch 48% hier bei uns in Deutschland. Hast gearbeitet und eingezahlt. Und manche Hausfrauen, die ja kleine Einkommen hatten, am Schluss können sie nicht einmal die Urne bezahlen, nicht mal die Beerdigung bezahlen, verstehst du? Müssen zum Staat gehen. Und was ist, wenn es dann keinen Staat mehr gibt? Was machen wir dann? Lass uns darüber nachdenken. So, es wird Erschütterungen geben. Im Alter, Altersarmut. Aber wir sollten getrost sein. Gott, der du gestern gedient hast und heute noch dienst auf morgen, und der wird dich nicht in den Stich lassen. Gott hat gesagt, ich lasse dich nicht fallen. Das ist für mich ein Wort Gottes, das ich hier am Anfang des Jahres bekommen habe. Ich lasse dich nicht fallen. Egal, wenn du allein bist, wenn du krank bist, wenn du schwach bist, wenn du arm bist. Gott sagt, ich lasse dich nicht fallen. Irgendwie wird es weitergehen. Und mit den Gläubigen ging es irgendwo weiter. Selbst wenn der Herr Manna vom Himmel regnen lassen muss. Und wenn du Vögel fangen musst, diese Wachteln da wie die Israeliten dort in der Wüste. Und wenn du Wasser aus dem Felsen trinken musst und keine Wasserleitung mehr funktioniert. Regenwasser, verstehst du? Gott wird für die Seinen sorgen. In meiner Bibel heißt es, ich sah noch nie den Gerechten nach Brot betteln. Und das ist, was mich stark macht. Das ist, was mich motiviert. Ich sah den Gerechten, der mit Gott lebt, nie nach Brot betteln. Auch wenn du denkst, es ist meine letzte Mahlzeit heute. Das bisschen Mehl, das bisschen Öl, das ich noch zu Hause habe, das werde ich jetzt noch Pfannkuchen machen und dann wollen wir sterben, Junge und ich. Und diese Frau ließ draußen Holz und dann kommt der Prophet Elia, nichts ahnend, nichts denkend, und sagt, Frau, was machst du? Ja, ich sammle Holz und ich habe noch ein bisschen Mehl zu Hause, noch etwas, ein paar Tropfen Öl und wir werden Pfannkuchen backen. Dann sagt er, gut, mach das, sei gesegnet. Und sie geht nach Hause und was macht sie? Oder ist gerade auf dem Nachhauseweg, dann sagt der Prophet, hey, wenn du gebacken hast, bring mir zuerst ein Stück Kuchen. Und schau das Wunder, was da passierte. Und solche Wunder werden wir in der Endzeit erleben. Lass dich nicht erschüttern. Das Ende kommt zum Anfang zurück. Und sie hatte Öl und Mehl 18 Monate. Halleluja. So kann Gott versorgen. Und wenn es nicht anders geht, dann nimmst du dein paar Brötchen, weichst ins Wasser und brichst, und da werden 1000 noch satt. Wie beim Heiland. 5000 sind gespeist worden. Menschen werden erschüttert, die Gott nicht kennen. Aber wenn du den Heiland kennst, du sagst, mein Gott wird mich nie verlassen. In der größten Not erlebst du die größte Herrlichkeit. Halleluja. Lass dich nicht erschüttern, ist mein Thema. Daniel sieht den Stein aus dem Fels vom Himmel irgendwo kommend oder was weiß ich, gehauen, der das Standbild des Nebukadnezars zerstört. Plötzlich zerbrechen alle Weltreiche. Da, wo er Ministerpräsident ist, das Reich zerbricht auch, und Babylon zerbricht, das assyrische Reich zerbricht, alle Reiche zerbrechen, das griechische Reich ist zerbrochen, alle Reiche sind bisher zerbrochen. Alle Reiche dieser Welt. Und von diesen Reichen sind nur noch, ja, Mumien übrig geblieben. Irgendwo in den Pyramiden, die man jetzt ausbuddelt oder aus den Gräbern. Das ist die Geschichte, die Reiche vergehen. Aber lass dich nicht erschüttern. Deutschland geht unter. Oh, Hilfe. Europa geht unter. Mein Euro geht unter. Erschreck nicht. Diese Dinge müssen passieren, damit die Menschen lernen. Und Gott lehrt uns. Das ist unsere Bibelschule. Lehrt uns, setzt nicht dein Vertrauen auf Menschen, sondern setzt dein Vertrauen nur auf Gott allein. Und auch nicht auf deine Lebensversicherung. Wir haben jetzt gerade diese Tage auch in den Nachrichten gehört. Weißt du, Leute haben gedacht, jetzt kriege ich eine ganz tolle Rente. Jemand hat gerechnet, mit über 2000 Euro kriegt er Rente. Und jetzt kriegt er gerade 1000 und noch was. Verstehst du? Weil die Lebensversicherungen kein Geld haben anscheinend, weil sie pleite sind. Lass dich nicht erschüttern. Wie geht's mit uns weiter? Gott hat unser Leben fest in der Hand. Lob und Dank. Könige danken ab und haben schon abgedankt. Ganze Königreiche sind zerbrochen. Im letzten Jahrhundert, das Zarenreich, das Deutsche Reich, das Französische Reich, das einzige Reich, das noch im Königreich noch existieren wissen, ist das Englische, das englische Imperiumreich. Kommunismus ist zusammengebrochen, Kapitalismus ist zusammengebrochen, sogar das tausendjährige Reich, nach 12 Jahren ist es zusammengebrochen, als es am höchsten war. Demokratien brechen zusammen. Nicht nur das, auch Religionen brechen zusammen. Oh, meine Kirche, meine Gemeinde, alles wird zerbrechen, alles wird vergehen, alles wird in Frage gestellt. Erschreck nicht. Ruhe in Gott. Wir haben ein anderes schönes Lied. Die ganzen Lieder, fang an die Lieder mal. Wenn du die Bibel nicht liest, liest wenigstens ein Gesangsbuch. Da heißt es, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir ist wohl in dem Herrn. Die Stürme mögen toben, der Teufel kann wüten, mir ist wohl in dem Herrn. Alles ist am Ende. Nur einer ist nicht am Ende, das ist Gott. Halleluja. Und darum predige ich, darum lasse ich nicht ab. Und alles wechselt, alles verändert sich. Meine Bibel sagt, Jesus Christus derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit der gleiche. Kein Wechsel. Verwüstungen nehmen zu, erschrick nicht. Weißt du, du bist entsetzt. Da kommen keine Bienen mehr zu dir, keine Schmetterlinge, kein Vogel mehr. Also, ja, wir gehen auf. Ja, die Natur geht pleite, die Eisberge, die Gletscher schmelzen. Ist eine Katastrophe. Dann kommen Hurrikane, wie der Hurrikan Irma, einer der stärksten Wirbelstürme, die je gemessen wurden. Und hier unser Potsdamer Klimaforscher sagen und prophezeien, diese gigantischen Stürme, die werden in der Zukunft Normalität sein. Und die werden sich auch häufen. Verwüstung der Natur. Die Tierchen sterben aus, die Arten sterben aus und auch die Verwüstung des menschlichen Lebens. Wenn du überall hinguckst auf die Straße, der läuft pucklig, der hinkt und der ist krank und der hält den Magen. Verstehst du? Gibt es noch gesunde Menschen? Das ist eine große Frage. Und die Ärzte, kommt der Nächste, bitte, der Nächste. Weißt du, die Wartezimmer sind überfüllt. Krankheiten werden zunehmen. Krankheiten, die es gar nicht gab. Das Leben der Menschen wird immer wüster, immer leerer. Gerade nicht in Panik. Fürchte den Herrn nicht. Psalm 91. Fürchte den Dinge nicht. Der Herr hat alles noch unter Kontrolle. Psalm 91. Da liest man, wenn die Pestilenz und wenn der Wüterich und der Teufel durch die Straßen läuft und rennt nachts und tags, Ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir, Psalm 23. Und dein Stab und Stecken trösten mich. Weißt du, was ein Stab und Stecken ist? Die Peitsche, der Stock, das Hirtenstock. Da weißt du, wenn du nicht folgst, kriegst du ein bisschen so ein paar Klaps auf den Schinken hinten. Das ist, der tröstet mich, der erzieht mich. Weißt du, wir werden im Voraus, bevor das alles passiert, wir werden schon in Sicherheit gebracht, in Ruhe gebracht. Lot wurde in Sicherheit gebracht und dann erst brachen die Gerichte los. Noah wurde erst in Sicherheit gebracht und dann brachen die Gerichte erst los. Die Gräuel sind da. Die Menschen werden immer ärmer. Es ist alles immer dürftiger, langweiliger, uninteressanter. Auch das gehört dazu. Ist das das Leben? Und Jesus spricht sogar in Matthäus 24 von Verwüstungen und Gräuel an heiliger Stätte. Das wird kommen. Entsetz dich nicht und erschreck nicht und sag, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Solltest Halleluja, Lob und Dank und Preis dem Herrn proklamieren und einfach Gott groß machen. Herr, du bist mein Vater. Ich fürchte kein Unglück. Da werden wir die Psalmen noch auswendig lernen. Gräuel an heiliger Stätte. Vor Jahren, weißt du, ich bin in Bayern groß geworden oder lebte viele Jahre in Bayern. Da waren die Kirchen offen, die Kapellen nachts offen. Da konntest, wenn du beten wolltest, konntest in jeder katholischen Kirche zum Beten gehen. Heutzutage muss man schon am helllichten Tag die Kirchen abschließen, weil geklaut und gestohlen wird. Und gepinkelt wird in der Kirche. Oder hier schwarze Messen am Hermannsplatz. Da halt die Beerdigung, komme ich mal hin. Dann die Fenster rausgeschlagen. Also ich muss jetzt Gottesdienst halten, eine Beerdigung halten. Am Hermannsplatz in der Trauerhalle Fenster ausgeschlagen. Kreuze liegen, das Kreuz umgeworfen. Alles liegt durcheinander. Dann sagt, heute Nacht haben Satanisten hier in der Kirche gewütet. Ein paar Wochen später komme ich hin, wieder haben Satanisten in dieser Kirche gewütet. Du siehst, die Satanisten nehmen überhand, schwarze Messen. Und in vielen Kirchen werden schwarze Messen gefeiert, nachts, wenn der Pastor die Kirche zuschließt, die steigen zum Fenster rein oder sonst wo. Auch hier in Berlin, ich kenne Kirchen, nenne keine Namen. Leute werden vor dem Heiligen und ja, von heiligen Dingen keine Ehrfurcht mehr haben. Weder vor Moschee, noch vor der Synagoge, noch vor der Kirche, noch vor irgendeinem Tempel. Ehrfurcht vor Gott ist so schwach, geschwächt in unserem Volk und kann aber auch überall hinkommen. Selbst die Christen nehmen Gott nicht ernst. Da wird oft eine Show im Gottesdienst abgezogen. Weißt du, was Anbetung ist, was Heiliges, was Ehrfürchtiges? Nicht, dass wir vor Gott Angst haben. Weißt du, würdig ist das Lamm, würdig ist das Lamm. Verstehst du, wo ist heute in manchen Kirchen die Würdigkeit? Da wird Dampf und Rauch und Lichtershow, da wird Theater gespielt, das Ganze in der Disco. Aber weißt du, die Kirche ist kein Disco, ist ein heiliger Platz. Die Gemeinde, wo wir den Herrn loben, den Herrn anbeten, in Reinheit. Und dann wundern wir uns, dass wir nichts mehr von Gott bekommen und Gott nicht mehr erleben. Das heilige Gräuel an heiligen Ort. Verwüstung des inneren Menschen. Verwüstung der Persönlichkeit, des Charakters, der Gefühle, der Motive. Sogar Kinderherzen werden schon versaut. Unser Peter hat seine Kinder aus dem Kindergarten raus tun müssen, weil, oder, ja, aus dem Kindergarten raus tun müssen, weil die Kinder, so kleine Kinder schon Sexspiele haben. Verstehst, Jungs und Mädchen, die sollen merken, was für großer Unterschied ist. Die interessiert es doch gar nicht. Verstehst du? Aber du siehst Aufklärung. Und dann kommen Schwule schon in Schulen und versuchen dann die Leute, Erstklässler, Zweitklässler aufzuklären sexuell. Was für ein Unsinn. Verstehst du? Jeder Mensch soll sich seinen Sex selbst entdecken und nicht davon irgendwelchen Dreckspatzen aufgeklärt werden. Oder Patzis, besser Patzis. Verstehst du? Kinderherzen werden versaut. Jugendliche werden versaut. Verwüstung des Gehirns. Denk an unsere Computer. Der Mensch verzichtet mehr und mehr auf das Denken. Bald kann der Neubürger nicht mehr das Einmaleins. Viele haben jetzt schon Schwierigkeiten zusammenzuzählen. Weißt du, wir stehen vor dem Bankrott. Vom Bankrott. Es ist Endzeit. sei nicht erschüttert. Wo soll das alles noch hinführen? Ich sage dir eines, Gott hat einen Plan. Der Teufel muss zuerst mal sich abwirtschaften, bankrott sein. Und wenn wir das wissen, das ist alles von Gott zugelassen. Dornen und Disteln werden auf deinem Weg wachsen. Verstehst du? Nur Schwierigkeiten. Aber durch deine Arbeit kannst du den Fluch in Segen verwandeln. Das hat Gott Adam und Eva gesagt. Mit Schmerzen. Weißt du, wir müssen das Ding durchleben. Und dann erreichen wir wieder das Paradies. Die Gnade und die Güte Gottes. Darüber werde ich am Sonntag sprechen. Die Güte und Barmherzigkeit Gottes, das erleben wir. Aber zuerst mal Dornen und Disteln, Schwierigkeiten. Da Stichelei und dort eine Stichelei. Die Menschen werden mehr und mehr abstumpfen. Du sagst ja, kann niemand mehr vertrauen, niemand versagen, niemand versteht mich. Und keiner wird mehr die Konflikte der Menschen lösen können. Weißt du, oder verarbeiten. Sie werden alle sagen, komm, ich habe genug Sorgen mit mir selber. Und wenn du die Leute fragst, die sagen dir das auch. Du, ich habe so viele Probleme, bitte lass mich mit anderen, mit den Problemen von anderen Leuten in Ruhe. Das gute Gewissen, das ist bei den meisten flöten gegangen. Frag noch die Leute, gibt es noch Menschen mit gutem Gewissen? Weißt du, der Teufel denkt, er kann die Menschen mit schlechtem Gewissen irgendwie manipulieren. Wenn einer ein schlechtes Gewissen hat, denk an die Gans, verstehst du? Die Gans, verstehst du das? Du hast die Gans umgebracht und dann die Macht der Sünde, die wirkt sich aus bei diesem Jungen in der Missionsschule. Du hast die Gans umgebracht, obwohl der Meister versprochen hat, du wirst es nicht tun. Und irgendwo hast du die Gesetze übertreten. Die Liebe wird bei vielen erkalten. Weißt? Und die Liebe erkaltet nicht nur Menschen zu Menschen, sondern sogar die Liebe auch zu den Tieren, zu den Insekten, zu der Natur. Keine Liebe mehr. Keiner kümmert sich mehr um die Lebewesen. Da werden die Tiere durch ganz Europa transportiert zum Schlachten. Weißt du, frage ich mich manchmal, wo ist die Liebe? Der Mensch wildert mehr und mehr. Erschreckt nicht. Das alles muss kommen. Das muss er durchleben. Und in der Bibel heißt es vom Lot, und Lot wurde zugesetzt, der arme Lot, der gerechte Lot hat sehr viel gelitten in Sodom, bis Gott ihn rausführte. Er konnte nicht einfach abhauen, er wäre gerne abgehauen, aber er war hier drin, da war er so verwickelt, vernetzt, eingebunden, er war sogar im Rat von Sodom und Gomorra, er war sogar ein Ratsherr, weil Onkel Abraham die Stadt mal gerettet hat. Weißt du, da haben sich verpflichtet gefühlt, die Leute von Sodom. Dem armen Mann wurde so viel zugesetzt, aber Gott hat ihn dann rausgeführt, als er gemerkt hat, jetzt reicht's. Und ich sag dir von der Bibel, auch dir wird Gott irgendwo sagen, jetzt reicht's, Kind, komm raus. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Nur nebenbei. Die Menschen wissen nicht mehr, was Hingebung, Mitleid, Mitfreude oder Mitsterben ist. Das haben sie, weißt du, nur noch Egoist, nur noch für sich. Jeder lebt gedankenlos vor sich hin, döst vor sich hin und vernichtet und schädigt sich selbstständig mehr und mehr. Das Leben wird vielen Menschen unerträglich sein. Wie heißt es einmal in der Bibel? Sie werden den Tod suchen und nicht mehr finden. Das muss doch schon schlimm sein. Wenn jemand den Tod sucht, vom Fenster springen will, aber nicht springen kann, weil er alles vergittert ist, sterben will, aber es funktioniert nicht. Weißt du, das Leben wird unerträglich. Wenn wir das Gute um uns herum nicht mehr schaffen, weißt du, dann fangen wir den Tod zu suchen. Ist das wirklich alles? Beziehungen kaputt, das Leben ist nicht mehr wert. Man kapselt sich ab, isoliert sich. Und der Mensch ist ein soziales Wesen und er braucht jemand. Nein. Ich werde einer der nächsten Tage werde ich über Einsamkeit predigen. Heutzutage gibt es so viele einsame Menschen, die mit sich selber nicht mehr klarkommen, mit dem Leben nicht klarkommen. Glücklich bist du, wenn du vom Herrn bestimmt wirst, vom Heiligen Geist bestimmt wirst und von deinem Herzen bestimmt wirst. Mir ist wohl in dem Herrn. Mittendrin im Sturm, mittendrin in der Schwierigkeit, mittendrin im Verderben. Und das ist Gräuel an heiliger Stelle, was unser Herr Jesus sagt. Die Menschen werden keinen Halt mehr haben. Alle Werte werden zerfallen. Und in diesen letzten 10 Jahren sind so viele Werte zerfallen. Gibt's nicht mehr. Die Ehe wurde abgeschafft. Da heiraten. Es fehlt nur noch, dass sie mit Tieren noch nicht heiraten. Aber das alles kommt noch, wenn es nichts Besonderes passiert. Sie werden alle schläfrig. Denk an die Geschichte von den klugen und törichten Jungfrauen. Beide schlafen ein, auch die frommen Christen. Und ganz besonders auch die Kirche stimmt es zu und erlaubt, dass Mann und Frau oder Frau und Frau und Mann heiraten. Der Abfall wird so groß sein. Und der Abfall ist bereits so groß, nur im Natürlichen schon, dass die Meere voll von Plastik sind. Aber nicht nur die Meere, sondern auch die ganze Welt, die ganze Umgebung hier. Wir produzieren so viel Plastik, so viel geistigen Müll. So viel kannst du gar nicht schlucken. Wo soll das hinführen? Dieser ganze geistige Müll, die vielen Morde im Fernsehen und im Theater oder wo auch immer. Da muss man einfach nur sagen, wofür das sind, diese Spannung, Spannung. Und dann wundern wir uns, wenn nachher der Blutdruck steigt. Leute gehen weg, entfremden sich von ihren Familien, von ihren Partnern, von ihren Freunden. Wo soll das hinführen? Sei nicht erschüttert, wenn du plötzlich verlassen wirst. Jesus sagt, ihr werdet euch alle an mir ärgern. Wenn du mit dem Heiland lebst und ehrlich meinst, dann wird dein Mann dich verlassen, deine Frau dich verlassen, deine Kinder dich verlassen, sogar die Geschwister in der Gemeinde. Kann alles passieren. Die nicht den Heiligen Geist haben. Leute gehen weg von Gott. Leute gehen weg von der Gemeinde. Und sie müssen die Leute gehen lassen. In aller Liebe. Wir müssen sie. Sie sind vom Sog der Zeit so weggerissen, die Strömung nimmt sie weg. In der Bibel habe ich die Geschichte, und immer wieder komme ich auf diese Geschichte zurück, eine der schärfsten Geschichten der Bibel, der verlorene Sohn. Der Vater ließ den Jungen gehen. Junge, geh, und ich gebe dir noch Geld, und dein Erbe zahle ich dir aus. Geh. Wir müssen Leute ziehen lassen. Lot und Abraham, ihre Knechte, zankten sich, und eigentlich Lot und Abraham wollten nicht auseinander gehen. Aber wegen Knechten, die sich so gezankt haben, mussten sie sich trennen. Lot und Abraham, weißt du, für mich sind sie dumm, die beiden gewesen, dass sie auf die Knechte gehört haben. Und viele Christen sind auch dumm, wenn sie nur auf die Gefühle hören, auf die Bedürfnisse hören. Dumm. Das sind Knechte. Und der Teufel hat die Knechte aufeinander gehetzt. Das ist unsere Tränke. Wir sind jetzt dran zum Tränken. Der Teufel schickt viele Träume. Und wir glauben im Ernst, Gott hat zu uns gesprochen. Verstehst du? Und dann sind wir entsetzt, wenn es anders kommt. Und Gott hat doch nicht gesprochen. Deshalb ist so wichtig, sei ehrlich und frag dich, hat wirklich das der Herr gesagt? Und sagt sowas der Herr? Ich habe in Heilbronn einen Mann gehabt, also ein Ehepaar, die kommen aus Rumänien, und die hatten 5 Kinder gemeinsam, und die Frau ist weggegangen und hat die 5 Kinder sitzen lassen mit dem Mann. Und dann sagt der Mann, kam zu mir in der Seelsorge, und wir haben gebetet, und dann sagt sie, ja, aber der Herr hat uns zusammengeführt. Ich habe gesagt, glaubst du das wirklich? Ich glaube nicht immer, dass die Ehen von Gott zusammengeführt wird. Ja, wie seid ihr zusammengekommen? Ja, der Pastor hat in der Gemeinde hat jemand eine Weisung gehabt. Du, ihr passt zusammen. Er hat gesagt, das ist nicht Gottes Sache. Gott ist nicht so dumm, dass er dann öffentlich da in eine Weisung die und die zusammenführt. Dein Herz muss entscheiden. Ihr zwei müsst gefühlsmäßig mit der Chemie zusammenpassen und nicht nur, was der liebe Gott sagt. Aber so viele Menschen hören mehr aufs Gefühl oder auf die Weissagung, auf Prophetien, und so viele sind schon reingefallen durch diese blöden Prophetien und Weissagungen und Wahrsagungen und was das alles ist. Und ich bin mal der Sache ein bisschen nachgegangen. Da jemand in der Gemeinde wollte, dass der mit der verheiratet ist und so weiter, und damit der andere Partner frei wird für jemand anders. Weißt, alles nur Manipulation. Der Teufel manipuliert die Menschen. Gott manipuliert niemand. Halleluja. Ich will dir die Wahrheit sagen. Und du bist entsetzt. Der Bruder war entsetzt. Jetzt sitzt er mit seinen 5 Kindern. Und die waren noch klein. Der Teufel manipuliert die Leute. Und deshalb ist es so wichtig, ich glaube nicht jeder Prophetie. Ich nehme auch nicht jede Prophetie an. Weißt du, da gibt es so viele falsche Propheten. Jesus sagt, es werden so viele aufstehen und die werden sagen, das hier ist Christus, dort ist Christus. Entsetz dich nicht. Wir haben einen guten Einfall, ist okay, eine gute Lösung und doch kann es ein Reinfall sein. Verstehst du? Dieser ganze tolle Einfall. Wie heißt es einmal in der Bibel? Und Satan, na Satan nicht, steht nicht in der Bibel, ein Engel reizte David, das Volk zu zählen. Ein Engel, das war der Teufel. Erst hinterher hat er gemerkt, dass es der Teufel gewesen ist. Aber zuerst mal, der Teufel kommt nicht als der Teufel, er kommt als ein Engel des Lichts. Ein Engel reizte David, das Volk zu zählen. Ja, die anderen wissen, wie viele Soldaten sie in der Armee haben, wie stark ihr Volk ist. Aber du weißt gar nichts als Kind Gottes. Und was ist passiert? David lässt diese Volkszählung anlaufen und dann redet der Herr. David, was für ein Unsinn machst du? Du zählst Menschen, du kannst Tiere zählen, du kannst Häuser zählen, Bäume zählen, was weiß ich. Aber Menschen, das ist mein Eigentum. Hör doch auf, diesen blödsten Menschen zu zählen. Manchmal ist einer bei Gott mehr als 1000 Leute. Was soll's? Und er zählt, ja, aber Herr, puh, ich bin mit dem Teufel auf den Leim gegangen. Entsetzt. Und vielleicht bist du auch öfters dem Teufel auf den Leim gegangen, weil nicht aufgepasst hast, was Gutes gemeint, ja, das ist der Wille des Herrn, du sollst den Armen helfen, den Flüchtlingen helfen, du sollst dem und dem was spenden. Ja. Und das sind Dämonen, Widersacher Gottes, die nützen deinen Geist der Unwissenheit aus, die Dummheit der Christen. Wir werden ausgenutzt oft. Und dann sind wir erschüttert. Ach, David war erschüttert. Er ist vom Teufel reingelegt worden. Du fragst manchmal, ja, was mutet mir der Herr zu? Der Herr mutet dir gar nichts zu, was du nicht tragen könntest. Weißt, wenn Gott von dir was will, gibt er die Kraft, gibt er die Mittel, gibt er die Freudigkeit, gibt es Gelingen. Weißt du, das klappt. Aber wenn der Teufel kommt und dir was aufschwätzt, dann versucht, dann hast du nur Probleme und Spannung, da musst du dich einsetzen, du musst kämpfen, dich anstrengen. Der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Halleluja. Das ist, was die Bibel sagt. Das kenne ich von meinem Heiland. Und du solltest dich hüten vor dämonischer Verführung, ganz besonders hier in der Endzeit. Ich habe schon gesprochen über die Verführung der Christenheit, Angriffe auf das Christentum und die große Endzeitverführung. Die Predigten sind im Internet, kannst nachhören. Christen tun oft Dinge, die Gott ihnen gar nicht gesagt hat. Und das ist schlimm. Weißt du, plötzlich sagen sie, ich habe hier auch in Berlin schon zuhauf erlebt. Weißt du, da sagen sie, der Herr hat mir gesagt, ich soll die Gemeinde verlassen. Das hat dir der Teufel gesagt und nicht der Herr Jesus. Der Teufel sagt es, verlass die Gemeinde. In meiner Bibel steht, verlass nicht die Versammlung. Ich habe ein einziges Mal in meinem Leben etwas erlebt, was ich noch nie erlebt habe. Da nehme ich Glieder in der Gemeinde auf und dann frage ich so gewöhnlich, ja, hat irgendjemand noch eine Frage oder sonst was hier, bevor ich jetzt die Hand schüttle und sie in der Gemeinde willkommen heißen? Dann fragt eine Schwester, wie kann ich aus der Gemeinde wieder austreten? Ich habe noch nie nachgedacht, wie man aus einer Gemeinde austreten kann. Gemeinde Jesu, nicht aus einem Verein. Aus einem Verein kannst du nur einen Antrag schreiben, per Einschreiben, und dann wirst du ausgetreten oder deine Mitgliedsbeiträge nicht mehr zahlen. Aber wie kannst du aus dem Leib Jesu Christi, die Gemeinde des Leib Jesu Christi und nicht ein Verein, Kaninchenzuchtverein? Ich habe mir gedacht, lieber Gott, hilf mir, was soll ich jetzt sagen? Verstehst? Wie kann ich aus der Gemeinde austreten? Und ich habe drei Antworten gefunden, wie sie aus der Gemeinde austreten kann. Wenn sie wegzieht, dann kann sie die Gemeinde verlassen. Wenn sie vom Glauben abfällt, kann sie die Gemeinde verlassen. Und wenn sie stirbt, kann sie die Gemeinde verlassen. Es gibt nur drei Möglichkeiten. Was anderes kenne ich nicht, habe ich nicht in der Bibel gefunden bis heute. Das ist der einzige Weg. Wenn Gott dich irgendwo hingeführt hat, das ist dein Platz. Und dein Platz kann niemand anders ausfüllen als du allein. Und wir sind Glieder am Leib Jesu. Weißt du, der kleine Finger hat auch eine Funktion. Oder der Daumen. Verstehst? Und jedes Glied hat seine Funktion und weh, wenn du nicht mehr an deinem Platz bist, dann sind andere erschüttert und du funktionierst auch nicht mehr. So abgetrennter Daumen ist für nichts wert. So, der Herr hat zur Gemeinde hinzugetan. Und ich lese nirgendwo, dass der Herr irgendwo jemand weggenommen hat von der Gemeinde. Doch, Da ist eine Sache, wo der Herr jemand weggenommen hat von der Gemeinde. Das war bei Ananias und Sapphira. Sie haben es übertrieben. Und die Sünde der Übertreibung bringt uns aus der Gnade. Ananias. Und die Füße der Jünglinge warteten schon auf die Sapphira. Erschütterungen kommen. Weißt du, und da kam eine große Furcht über die Gemeinde. Niemand traute sich zur Gemeinde zu halten. Du, ich könnte auch tot umfallen. Verstehst du das? Erschütterungen. Wie werde ich damit fertig mit diesen Erschütterungen? Lass dich mit dem Teufel nicht ein. Diskutiere nicht mit ihm. Das passiert zwar öfters bei heiligen Menschen, dass sie sich mit dem Teufel einlassen. Sogar der Heiland hat da Probleme gehabt. Und der Satan sprach zu ihm. Aber der Heiland kannte seine Bibel und hat widersprochen. Er steht geschrieben. Auch das tröste dich, wenn du deine Bibel kennst und in Not bist, in Zweifel bist, in Schleudern bist, im Sturm bist. Herr, was soll ich sagen? Und dann plötzlich kommt ein Bibelwort, was du gelesen hast. Es steht geschrieben. Und ich sage dir eine große Wahrheit. Lies deine Bibel. Lies deine Bibel. Lies nochmals deine Bibel. Weißt du, auch wenn du es nicht brauchst, auch wenn es unnötig ist, weißt du, unser Leben ist wie ein Computer. Wir speichern, wir nehmen es auf. Und dann kommt die Krise und ein Sturm und plötzlich hast du das Stichwort. Ah, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Oder dann kriegst du noch ein anderes Wort vielleicht noch. Sieh, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Himmel und Erde vergehen, aber deine Worte vergehen nicht. Plötzlich, oh Herr, Halleluja, lass doch die alle untergehen. Und du siehst, was dann passiert. Weißt du, du kriegst plötzlich eine Antwort vom Herrn. Er steht geschrieben. Und dann lässt der Teufel dich laufen. Wenn du dem Teufel mit der Bibel antwortest, lässt er dich laufen. Wenn du mit einem Philosophen antwortest oder mit einem Liederpferd oder sonst was, weißt du, das ist fraglich. Aber wenn du sagst, er steht geschrieben oder so spricht der Herr, du, das ist wie eine Bombe. Weißt du, am Wort Gottes wird alles, muss alles geprüft werden und nicht nur fantasieren und spinnen oder sonst was oder Gefühlsleid. Sagt das mir auch die Bibel? Was mir die Bibel nicht sagt, und eine Sache soll durch zwei oder drei Mundzeugen bestehen. Ich glaube auch nicht an einen Bibelvers. Ich bin nicht gläubig, dass ich nur einen Bibelvers glaube. Weißt du, meine Bibel sagt, und das ist, was das Gesetz lehrt, eine Sache besteht aus zwei oder drei Mundzeugen. So, wenn ich in der Bibel lese das und das, und ich glaube, das ist jetzt richtig, dann muss zum Beispiel der Paulus sagen, der Petrus sagen, der David sagen, der Matthäus sagen, der Herr Jesus sagen, der David sagen, der Mose sagen oder sonst irgendjemand, einer der Propheten. Eine Sache braucht mehrere Zeugen. Und die Bibel ist eine Sammlung von vielen Zeugen. Wir haben eine Wolke von Zeugen um uns. Was sagt der Jakobus? Was sagt der Johannes? Was sagt der Paulus? Was sagt der Petrus? Und das Erstaunliche ist, die haben alle zu irgendetwas zu sagen. Gerade für deine Frage, da bist du manchmal verblüfft. Gottes Wort will uns ja diese ganzen Ängste und Erschütterungen nehmen. Leute, die ihren Gott persönlich kennen, die werden dem Teufel nicht auf den Leim gehen. Aber in der Endzeit gehen die ganzen Massen dem Teufel auf den Leim, weil sie die Bibel nicht lesen. Das ist ihr Verhängnis. Weil sie nicht in den Gottesdienst gehen, wie diese hier. Weißt du, oder Predigten hören wir diese, denn der Glaube kommt aus der Predigt. Nicht aus Singen und Beten. Nein, aus Hören des Wortes Gottes. So in der Endzeit werden grausame, katastrophale Zustände sein. Der Geist sagt deutlich, 1. Timotheus 4, Vers 1. 1. Timotheus 4, Vers 1. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten, das ist jetzt heute, nach 2000 Jahren, etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren und Dämonen sich anhängen werden oder zuwenden werden. Und sie werden den Heuchlern anheimfallen, deren Gewissen gebrandmarkt ist, die irgendwo Knacks haben, die irgendwo, ja, Gott verlassen haben. Und wie das aussieht, da heißt es, und sie verbieten zu heiraten. Stell dir mal vor, zu heiraten, du darfst nicht mehr heiraten. Oder dann bestimmte Speisen zu genießen, kein Fleisch mehr essen, kein Fisch mehr essen und nur noch vegetarisch leben. Verstehst du, die Grünen, die spinnen so immer wieder so von Zeit zu Zeit. Und die Bibel sagt, alles, was du mit Danksagung empfängst, das ist okay und gut. Heiraten und nicht heiraten und die Vorschriften. Aber in der Endzeit wird es sowas kommen, dass du verwirrt wirst. Was darf ich noch essen? Alles vergiftet. Alles, was seucht, verstehst? Was ist noch normal? Und ich sage dir noch eines. Endzeit ist nicht Weltuntergang. Oder dass ein Himmelswunder passiert. Das passiert. Passiert jeden Tag irgendein Himmelswunder. Nein, da wird eine ganz andere Gesellschaftsform entstehen. Das ist Endzeit. Wir sind mitten in Umbruch, Umwälzung. Weißt du, wir haben jetzt im Augenblick Wohlstand wie nie zuvor. Sogar der Ärmste ist reicher als ein Bettler von 50 bis 100 Jahren. Dann kommt der Glaubensabfall. Und ich sage dir, wie das alles so nacheinander geht. Zuerst einmal kommt ein Wohlstand. Dann als nächstes kommt der Glaubensabfall. Ach, jetzt machen wir alles. Wir sind jetzt allmächtig. Wir können das alles schaffen. Wir schaffen's. Wir schaffen's. Und dann kommt ein nie dagewesenes Sittenverderben. Da macht jeder, was er will. So wie in der Richterszeit. Verweltlichung, Verkirchlichung. Und dann kommen Fluchtbewegungen. Und ich sage, 2017, da waren so viele Menschen unterwegs und die sind immer noch unterwegs. Millionen. Doch gar nicht nur, dass sie außer Landes gehen, sondern auch im Land, hin und her. Und Jesus bittet, sagt sogar in Matthäus 24 extra noch, bittet, dass eure Flucht nicht geschehe im Winter oder am Feiertag. Wir sollen sogar beten, Herr, wenn wir schon flüchten müssen, dass es nicht gerade im Winter passiert, wo kein Kraut mehr draußen wächst. Und dass es nicht am Feiertag ist, wo alle Läden zu sind. Ich weiß, was es ist. Ich bin von dem Mittelmeer losgefahren, Marseille, und habe gesagt, unterwegs gibt es Geschäfte und da kann man in jedem Dorf Brot einkaufen. Also wir kaufen nicht jetzt ein, sondern wir fahren jetzt los. Und dann fahren wir, dann, es war der 15. August, Maria Himmelfahrt durch Frankreich. Alle Läden zu. Alle Läden zu. Wegen Maria Himmelfahrt Feiertag. Und jetzt, wir fahren bis nach Mühlhausen und da steht einer mit einem großen Schild. Ich bin ein Protestant. Mein Laden ist offen. Ein Bäckerladen. Wir waren so erleichtert. Aber du musst vorstellen, fast 600-700 Kilometer gefahren und immer wieder geguckt, wo ist eine Bäckerei? Nicht einmal die Tankstellen konnten uns da dienen. Aber ich sagte, deshalb bitte, dass eure Flucht nicht geschehe an Maria Himmelfahrt. Oder irgendeinen anderen blöden Feiertag. Es gibt teure Zeiten. Inflation, Kriege, Kriegsnachrichten. Lies Matthäus 24. Entsetz dich nicht. Erschreck nicht. Fürchte dich nicht länger. Du hast genug Angst gehabt. In deinem Leben. Und ich sagte eines. Wenn das alles vergeht und zurückbleiben nur die Ungläubigen. Weißt du, was die Ungläubigen sind? Die sich nicht vorbereitet haben, die kein Brot gekauft haben. Ja, die Geschäfte sind offen, verstehst du? Und die törichten Jungfrauen. Ach, der Herr wird nicht verziehen. Der wird so schnell kommen, wir brauchen das Zusatzgefäß gar nicht. Verstehst du? So faule Ausreden. Die Ungläubigen sind die Menschen, die nicht wahrhaben wollten. Die einfach sich getäuscht haben. Die sich darauf nicht eingestellt haben, die nicht gedacht haben, es könnte schwer werden, es könnte lang werden, es könnte nach Mitternacht werden, es könnten die Geschäfte zu sein. Ungläubige sind die, die nicht flexibel waren. Die bleiben alle hier. Der Gläubige stellt sich ein, so wie diese Frau da auf der Titanic, dass die Leute erzählt haben, das Schiff ist unsichtbar, ist sie nicht in ihre Kajüte gegangen, sie saß angezogen in einem Pelzmantel am Deck und hat gesagt, das kann nicht gut gehen, das kann nicht gut gehen. Auf dieser Welt geht alles noch unter. Und sie war die Erste, einer der Ersten, die gerettet wurden, weil sie sich darauf eingestellt hatte. Weil sie das erwartet hatte. Nicht, dass wegen ihr das passiert ist, wie sie Esoteriker denken würden. Nein, sie war darauf eingestellt. Ungläubiges werden die sein, die stur weitergemacht haben wie bisher, die sich nicht sagen ließen, die nichts gelernt haben, die keine Korrektur angenommen haben, die werden da bleiben und dann dumm aus der Wäsche gucken. wie diese törichte Jungfrau, und die Tür war verschlossen. Und dann sagt der Bräutigam, ich kenne euch nicht. Was seid ihr? Was wollt ihr denn? Wo kommt ihr her? Gott will uns neue Wege führen. Und das gehört auch jetzt in der Endzeit, wo wir leben. Nicht erschrecken, fürchte dich nicht, vertraue mir. Ich, sagt Jesus, ich gehe voraus, euch eine Stätte zu bereiten, und ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr dort seid, wo ich bin. Also, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, Brüder und Schwestern, ich habe die Welt überwunden. Die Bibel sagt, schickt euch in die Zeit. Weißt du, was das auf Deutsch heißt? Nützt die Zeit. Kauf die Zeit aus. Das ist deine Zeit. Jetzt hast du noch die Möglichkeit. Schick dich in die Zeit, heißt es auch, ja, stell dich auf die neue Zeit ein. Es wird alles anders werden. Was machen wir? Wie werden wir uns verhalten? Herr, lehre uns, mach uns klug, wenn die Tage kommen, die einem nicht mehr gefallen, aber Herr, dass ich mich zurückerinnern kann an die schöne, gute, alte Zeit von früher. Wie war das damals? Dass ich Gott loben und preisen kann, trotz den schwierigen Zeiten jetzt. Weißt du, die Menschen fluchen. Und in der Bibel heißt es, und die Menschen werden fluchen über Gott, der auf dem Thron sitzt. Warum lässt er zu? Warum verhindert er das nicht? Was kommt auf uns zu? Der Mensch sieht immer, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und deshalb ist es so wichtig, dass du auf Dank eingestellt bist. Danke. Danke, Herr, dass du mich bisher durchgetragen hast. Und der, der mich gestern so reich gesegnet hat, singen wir in einem Lied, der wird auch morgen mit mir sein. Und denk an die gute alte Zeit. Erinnere dich. Und dann bist du auf die Zukunft vorbereitet. Generationen kamen und gingen und sie haben die Zeit nicht ausgekauft, weil sie nicht vorbereitet waren. Wohl dem, der seine Zeit auskauft, getankt, sich stark gemacht im Herrn, seinen Glauben so ausgerichtet, jetzt kann der Herr kommen. Egal wie, ich schaff's mit Gott. Nicht wir schaffen es, sondern ich schaffe es mit Gott. Dann ist der Tod, das Schreckliche und das Schlimme, nicht mehr eine Erschütterung. Und dass die Menschen dann die Christen hassen. Weißt du, das hat er alles gesagt. Und deshalb, legst du einen dicken Panzer zu, wie eine Schildkröte. Dann kann kommen, was da will. Die böse Zeit. Das ist nämlich, warum wir hier sind, dass wir uns vorbereiten. Es werden Zeiten kommen, wie es noch nie war, dass es das Menschen gab. Deshalb, wir sollten in der Zeit, wo wir leben, uns zurüsten, stark machen im Herrn. Wahre Gläubige stellen sich ein auf die Dinge, die kommen. Wie war es im Dritten Reich? Juden, die schnell merkten, du, der Hitler ist nicht ganz koscher. Die sind nach Amerika abgehauen oder sind ausgewandert. Die haben gemerkt, du, wie, das wird nicht so weitergehen wie jetzt, verstehst du? So wunderbar. Eintopf, Volkswagen, Radio, Volksempfänger. Die sind ausgewandert. Und nur die gesagt haben, nee, wir brauchen das nicht. Die kamen ins KZ und wurden verheizt. In aller Liebe. Aber die, die ausgewandert sind, die rechtzeitig das Boot verlassen haben, als sie gemerkt haben. Oder wie mir der Bruder aus New Orleans geschrieben hat, als damals dieser Sturm kam. Weißt du, sie haben gerade so ein schönes Häuschen an der Küste gekauft in New Orleans, USA. Und sie sind auf dem Balkon und plötzlich spricht der Herr, verkaufe das Haus und ziehe weg. Die Frau hat gesagt, Mann, wir haben erst gerade das Haus gekauft. Aber der Bruder hat so starken Eindruck gehabt und dann beteten die beiden, Mann und Frau, beten die zusammen, Herr, was ist dein Wille? Wir möchten deinen Willen tun. Und der Heilige Geist hat ihnen durch das Wort Gottes und auch anders gesagt, verkaufe und zieh in die Berge. Und das in die Berge gezogen. Ein paar Tage später, als die neuen Besitzer kamen, kam hier ein Sturm und hat alles weggeweht und überschwemmt und so weiter. Und das hätte ihnen passieren können. Oder Jack Co. war hier bei uns, Junior, aber der Vater. Der Heilige Geist hat zu ihm gesprochen. Deshalb ist es so wichtig, auf den Heiligen Geist zu hören und richtig zu hören und richtig zu verstehen und auch nicht falsch deuten. Der war 38 Jahre alt oder ein bisschen früher, als das passierte. Da sagt der Heilige Geist, Jack, schließ die höchste Lebensversicherung ab, die du abschließen kannst. Und als Pastor oder Prediger war er kein Millionär. Und einfach, der hat dem Heiligen Geist gehorcht und hat einfach im Glauben eine Lebensversicherung abgeschlossen, so hoch wie er es bezahlen konnte und das Höchste, was es gab. Und mit 38 Jahren starb er. Dieser große amerikanische Heilungsprediger starb. Und weißt du, was da passiert ist? Seine Familie war nicht unversorgt. Er hat seine Familie versorgt, verstehst du? Weil er diese hohe Versicherung abgeschlossen hat, Lebensversicherung hat. Und deshalb ist so wichtig, in der Not, vor der Not, wie auch immer, Gott tut nichts, ohne vorher seinen Knechten, seinen Dienern zu sagen, hör, was der Herr dir sagt. Wandere aus, verkauf das Haus oder schließ eine Lebensversicherung ab oder egal was. Du musst auf Gott hören. Gott ist ein praktischer Gott. Oder hol dein Geld von der Bank und kauf dir was anderes, verstehst du? David Wilkerson schreibt in seinem Buch die Vision, was Christen tun sollten. Die sollten feste Sachen kaufen, nicht nur so billigen Ramsch irgendwo aus China, sondern Sachen, die länger halten. Die sollen einfache Sachen haben, aber gute Sachen, und damit sie das Geld nicht so verplempern und sich das Geld aus der Tasche ziehen lassen. Erkenne die Zeit. Und es ist gut, dass wir tun gut, wenn wir auf die Knechte und Mägde Gottes hören und nicht nur auf die, sondern auf unsere eigene Stimme, unsere Herzensstimme, wenn wir den Heiligen Geist haben. Weißt du, du hast den Heiligen Geist. Und da, wo der Heilige Geist ist, ist Liebe da, Liebe zu Gott. Und in einem Haus kann nicht Furcht und Liebe wohnen, Furcht und der Heilige Geist. Deshalb glaub, dass du mit Gott Zukunft hast und tu das, was du tun kannst. Und was du nicht tun kannst, überlass es Gott. Aber es sind ein paar Dinge, die du tun kannst, so wie diese Juden damals. Sie sind aus Deutschland ausgewandert und sie haben alle überlebt. Studierte Geschichte, Thomas Mann und viele andere mehr. Verstehst du, sie sind ausgewandert, Künstler, das waren keine Christen, aber die haben auf ihren Verstand gehört, das kann nicht gut gehen. Du kannst auch vieles nicht verstehen, aber tu es, was du verstehst, was Gott dir zeigt. Bring in Sicherheit dein Leben. Weißt du, du bittest Gott um Hilfe, aber du musst auch etwas tun, damit Gott dir helfen kann. Gott ist ein praktischer Gott, er führt dich Stück für Stück. Und manchmal verstehst du Gottes Wege nicht. Ich denke nur an Josef, der wurde verkauft als Sklave nach Ägypten. 21 Jahre passiert überhaupt nichts. Entsetzlich, katastrophal, schrecklich. Aber dann kommt die große Hungersnot. Und in der Zeit hat Gott den Josef vorbereitet, dass er Getreidesilos baut, dass er die großen, fetten Jahre nützt für die mageren Jahre, die kommen. Und er hat sein Volk und er hat Ägypten gerettet. Auch wenn er nicht verstanden hat. Auch wenn du vielleicht entsetzt bist heute über dein Leben. Warum? Warum bin ich hier? Bin das der Einzige, der sowas macht? Gott weiß es, warum du hier bist. Gott macht heute noch Wunder. Gott hilft heute noch. Gott führt uns heute noch. Weißt du, wie so Schachspieler, die Figuren, die werden gesetzt, wo der Herr das Optimalste aus unserem Leben rausholt. Das Optimalste. Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Halleluja. Du sollst dich erschrecken. Mit dir geht's weiter. Wenn du hier deine Wohnung verlierst, wenn du hier dein Haus verlierst, wenn du hier deine Arbeitsstelle verlierst, Jesus sagt, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Und wenn es nicht so wäre, geh hin, euch einen Platz zu bereiten. Bei Gott zählt, was du im Glauben tust. Und deshalb suche, frag den Herrn, Herr, was ist, was ich tun soll? Und etwas, was ich dir sagen möchte, ist, was Jesus in der Bergpredigt gesagt hat, bau dein Haus nicht auf Sand, sondern auf dem Felsen. Und Jesus sagt, wer diese meine Worte hört und tut, der ist der kluge Baumeister. In der Endzeit wird es so viel dumme Baumeister geben, die nur das einfache Leben suchen, schnell, 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 groß rauszukommen, reich zu werden, was auch immer ist. Nein. Bau dein Haus auf dem Fels. Auch wenn es ein bisschen kompliziert ist. Auch wenn es ein bisschen Schwierigkeiten gibt. Es kommt, wie der Herr gesagt hat. Und dann kommen die Stürme. Und der Mann, der auf dem Fels gebaut hat, der hat die Stürme überlebt. Du kannst diese Geschichte studieren. Die Tsunamis, die Hurrikans, die Krisen, die werden kommen. Die Kriege werden kommen. Die Spannungen werden kommen. Das Gericht Gottes wird kommen. Und weißt du, wo das Gericht Gottes anfängt? Erschrecklich, was ich dir sage, steht in meiner Bibel. Das Gericht fängt am Hause Gottes an. bei den Christen. Bevor die Welt die Gerichte erlebt, erlebst du die Gerichte schon. Du siehst, es braut sich was zusammen. Es kommt was zu. Bring deine Ernte in die Scheune. Die Gerichte kommen. Pass auf, es wird hageln, es wird donnern, es wird blitzen. Die Erde wird zittern. Du siehst es. Und das ist, das Gericht fängt am Hause Gottes. Die Gottgläubigen fühlen im Voraus. Die haben eine Vorahnung durch den Heiligen Geist. Und du spürst, du, da wird eine Katastrophe kommen, wenn das so weitergeht. Aber ich bringe mein Schärflein und mein Fell in Sicherheit. Ja, macht es. Es ist Zeit. Weißt du, du solltest nicht auf dumme Geschwätze gehen, auch nicht auf irgendwelche Beschwichtigungen da in den Medien, das ist alles so harmlos, nicht so schlimm. Das wird schlimmer, als du denkst. Hör auf das Wort Gottes, nimm die Warnungen ernst. Die Warnung vor dem Sturm. Wir haben schlechtes Wetter ist angesagt. Dämme werden brechen. Sicherheiten werden zusammenbrechen. Und ich höre schon die Pferde, die Hufschläge, wie die apokalyptischen Reiter anmarschieren. Und ich lese hier ein Bibelwort. Seid also wach und betet. Und das ist für uns sehr wichtig. Seid allzeit wach, auch heute, und betet uns, dass ihr stark werdet, zu entfliehen all diesem, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn auf den Ruf des Herrn. Ja, ich komme bald. Sollen sie antworten, Maranatha. Ja, Herr, komme bald. Dass wir fröhlich sagen, ja, Heiland, ich warte auf dich. Millionen werden verführt durch unbiblische Verkündigung. Und sie werden da vom Wort Gottes abgelenkt. Weißt du, der Teufel kommt auch so vom, es steht geschrieben, lass dir genügen und was weiß ich. Oder dergleichen. Nein, 1. Petrus 1, Vers 13, setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch dargeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Lieber Heiland, und auch wir wollen unsere ganze Hoffnung, unser ganzes Vertrauen auf dich setzen. Auch wenn schreckliche Dinge um uns herum geschehen, Menschen abfallen, lau werden, träge werden. Oh Gott, wenn sie dich verlassen und wenn sie uns verspotten, egal was die Leute machen. Herr Jesus, wir möchten unsere Hoffnung ganz allein auf die Gnade setzen. Was wir sind nicht durch unsere Leistung, nicht durch unser Verdienst, es ist dein Beistand, dein Trost, der Heilige Geist, der Tröster, der Helfer, der ist bei uns auch in diesen Krisenstunden. Und Gott, wir wollen dir folgen, wie du uns führst. Und wir wollen nicht zurückschauen wie Lots Weib. Herr, bewahre uns, dass wir zu schnell, zu weit zurückschauen. Wir wollen nicht erstarren, sondern wir wollen das Ziel erreichen. Herr, ich danke dir für dein Wort und den Heiligen Geist auch heute. Segne auch all die Geschwister, die jetzt Hilfe irgendwo brauchen. Sei du mit ihnen. In Jesu Namen. Amen.